Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Programm von Radio Prag. Aus dem Studio begrüßt Sie Silja Schultheis. Hören Sie zunächst einen Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche in Tschechien. Die beiden größten Gewerkschaftsorganisationen der Tschechischen Republik einigten sich am Montag über ihre weitere Vorgehensweise bei ihren Protesten gegen die geplante Finanzreform und legten sich auf einen Katalog von Forderungen und Protestmaßnahmen fest. Die Arbeitnehmervertreter zeigten sich optimistisch, vor der Abstimmung im Parlament noch Änderungsvorschläge in den Gesetzentwürfen zur Finanzreform durchsetzen zu können, schließen aber auch einen Generalstreik nicht aus. Premierminister Wladimir Spidler bezeichnete die Streikdrohung in einer ersten Reaktion als unangemessen. Bundesaußenminister Joschka Fischer hat am Dienstag einen eintägigen Arbeitsbesuch in Prag absolviert. Fischer und sein tschechischer Amtskollege Cyril Svoboda stimmten darin überein, dass sich die tschechisch-deutschen Beziehungen gegenwärtig besser entwickelten als je zuvor. Der deutsche Außenminister hielt auf einer Botschafterkonferenz im tschechischen Außenministerium eine Rede über die Gestalt des zukünftigen Europa, in der er vor der abermaligen Öffnung umstrittener Fragen im Zusammenhang mit dem vom EU-Konvent ausgearbeiteten Entwurf einer europäischen Verfassung warnte. Das durchschnittliche Monatsgehalt tschechischer Arbeitnehmer betrug im zweiten Quartal des laufenden Jahres knapp über 17.000 Kronen, das sind etwa 540 Euro brutto. Dies gab am Dienstag das tschechische Statistische Amt bekannt. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres bedeutet dies einen Anstieg um mehr als 1.000 Kronen, was bei der momentan niedrigen Teuerungsrate einer Erhöhung der Reallöhne um 6,7% entspricht. Nach einer einmonatigen Pause ist am Dienstag der Reaktor des ersten Blocks im Atomkraftwerk Temelin erneut in Betrieb genommen worden. Nach Informationen des Kraftwerksprechers Milan Nebesar würde nach den durchgeführten physikalischen Tests demnächst der Turbogenerator des ersten Blocks ans Netz angeschlossen werden. Der zweite Block des Atommeilers arbeitet derzeit auf voller Leistung. Nach einer anonymen Anschlagdrohung gegen die tschechische Eisenbahn hat die Polizei in Prag am Donnerstag einen 51-jährigen Mann festgenommen. Zuletzt hat er umgerechnet 450.000 Euro von der Bahn gefordert und zur Warnung am vergangenen Wochenende die Gleisanlagen einer Regionalbahn unweit der mährischen Stadt Schumberg beschädigt. Der vorbestrafte Mann habe als Grund für die Tat große Schulden genannt, meldete die Nachrichtenagentur ZDK. Dem Verhafteten droht nun eine Gefängnisstrafe von bis zu 12 Jahren. Erst am Dienstag hatte die Polizei einen 29-Jährigen festgenommen, der mit einem Giftanschlag auf die Trinkwasserversorgung von Prag gedroht hatte. Nach fast dreimonatiger Suche hat der tschechische Premierminister Wladimir Spidler nun ganz offensichtlich einen geeigneten Kandidaten für den in seinem Kabinett vakant gewordenen Posten des Justizministers gefunden. Wie der Regierungschef am Freitag offiziell bekannt gab, werde er Präsident Václav Klaus den Rechtsanwalt Karel Čermák als neuen Chef für das Justizressort vorschlagen. Für den 68-jährigen Čermák, der bereits als Vorsitzender der tschechischen Anwaltskammer vorstand, hat sich Spidler in Absprache mit dem Gremium seiner sozialdemokratischen Partei entschieden. Soweit die Wochenschau.
Im nun folgenden Kapitel aus der tschechischen Geschichte stellt Ihnen Katrin Bock die Abenteuer von Jan Welzer vor, dem wohl bekanntesten tschechischen Polarreisenden, der als Eskimo Welzer bekannt wurde. Im anschließenden Reise an Tschechien führt sie Markéta Maurová nach Kopřivnice.
»1924 sank vor der kalifornischen Küste das Schiff Seven Sisters. Unter den geretteten Schiffbrüchigen befand sich ein außerordentlich seltsamer Mann. Dieser behauptete, Eskimo-Häuptling und oberster Richter auf der zur Sowjetunion gehörenden Inselgruppe Neusibirien zu sein. Zudem erklärte er, er sei Bürger der österreichisch-ungarischen Monarchie. Dass diese seit 6 Jahren nicht mehr existierte, wusste der Schiffbrüchige nicht.« Jan Welzel heiße er und sei in Sapšeh nad Moravou in Mähren im Jahre 1868 zur Welt gekommen. Die Amerikaner wollten den verdächtigen Ausländer, der über keinerlei Papiere verfügte, so schnell wie möglich loswerden und schickten ihn nach Europa. Das tschechoslowakische Konsulat in Hamburg sollte sich um den Bürger der neu entstandenen Tschechoslowakei kümmern. Und so kam es, dass nicht nur seine alte Heimat, sondern alle Welt von den Abenteuern des Eskimo Welzel. Eskimak-Wälzel, Eskimo-Wälzel, Onkel Eskimo, Bärenesser, Eskimo-Häuptling, Arktik-Bismarck. Unter diesem Namen wurde Jan Wälzel bekannt, der vor 135 Jahren am 15. August 1868 in Mähren das Licht der Welt erblickte. Schon früh scheint ihn das Fernweh gepackt zu haben. Als 16-Jähriger reiste Wälzel als Handwerksgeselle nach Genua und von dort über Bosnien, Serbien und Rumänien wieder nach Hause. Doch diese Reise scheint dem wanderlustigen Gesellen nicht gereicht zu haben. Im Gegenteil. Sie hatte ihm einen Geschmack von der weiten Welt gegeben. 4 Jahre später ist Jan Wälzel wieder in Genua. Diesmal allerdings heuert er als Heizer auf einem Schiff an und fährt mit diesem nicht nur nach Amerika, sondern auch entlang der afrikanischen Küste, quer durch den Indischen Ozean bis nach China und schließlich Wladiwostok. Dort hört er vom Bau der sibirischen Eisenbahn und beschließt, am Baikalsee sein Glück zu versuchen. 1893, als 25-Jähriger, soll er dann eigenen Worten zufolge den Plan gefasst haben, sein Glück im unbekannten Norden zu versuchen.
Oft überlege ich, wann mir eigentlich die Idee kam, Irkutsk in Richtung Norden zu verlassen, um dort mein Glück zu versuchen. Das erste Mal kam mir dieser Gedanke wohl im Sommer 1893, als ich beim Bau der sibirischen Eisenbahn beschäftigt war. Dort kamen alle möglichen Menschen zusammen, abends erzählte man sich und ich erfuhr dort so einiges. Einige Arbeiter erzählten, dass der hohe Norden eine Gegend sei, in der sich der selbstständig machen kann, der gute Hände und einen guten Kopf hat. Ich war jung und mein Kopf war voller Träume von einer weiten Welt. Also warum sollte ich nicht von hier durch den Norden bis ans Eismeer ziehen?
Gesagt, getan. Jan Wälzel kaufte sich ein Pferd und einen Karren und begann seine mehrjährige Reise durch den Nordosten Sibiriens. Er folgte dem Fluss Lena, bis er Jakutsk erreichte, folgte dann dem Fluss Kolymo, bis er ans Eismeer kam. 4 Jahre lang zog er durch den Norden Sibiriens ohne Landkarte.
Ich war kein gebildeter Mensch, in Landkarten kannte ich mich nicht aus, aber ich wusste, dass ich immer Richtung Norden muss. Ich habe mir gesagt, dass ich kein Zuhause habe. Schaffe ich es, dann schaffe ich es, und wenn nicht, dann halt nicht. Niemand würde um mich weinen, wenn ich dort umkomme.
Jan Wälzel überlebte seine 4-jährige Reise durch Sibirien, auch wenn er oftmals nahe dem Tode war.
Auf meiner Reise kam ich in Gegenden, wo niemand mehr wohnte und ich keine Verpflegung kaufen konnte. Mein Magen war dann schon ganz vergiftet von all den Beeren und Kräutern. So oft schmerzte mein Bauch, dass ich einfach liegen blieb und dachte, jetzt hat meine letzte Stunde geschlagen.
Einige Zeit war Wälzel als Walfänger im hohen Norden unterwegs. Um 1900 soll er sich dann von einem Walfängerboot auf den scheinbar unbewohnten neusibirischen Inseln im Eismeer ausgesetzt haben lassen.
Wir haben uns verabschiedet und bald darauf stand ich alleine auf dem Sandstrand. Gemeinsam hatten wir noch die Kisten an Land getragen, die alles Notwendige enthielten. Der letzte Händedruck, dann sprangen die Männer wieder in das Boot und ruderten davon. Und ich fühlte mich als Polar-Robinson.
Über 20 Jahre hat Eskimo Wälzel eigenen Angaben zufolge in der Eiswüste Neusibiriens in einer aus dem Fels gesprengten Höhle gelebt. Mit der Zeit soll Wälzel einen florierenden Handel eröffnet haben und sich unter Eskimos und Abenteurern Respekt verschafft haben. Sein gesellschaftlicher Aufschwung im Eismeer gipfelte in der Wahl zum Eskimo-Häuptling.
Nach meiner Wahl war ich für die Verfolgung von Verbrechern verantwortlich und habe das Gericht nach Indianerrecht geleitet. Ich habe Todesurteile und Freisprüche ausgesprochen. Ich war, wie man sagen könnte, der oberste Richter der Indianerjustiz.
Doch auch finanziell soll es dem Eskimo-Häuptling sehr gut gegangen sein. Er kaufte und verkaufte Felle, versorgte Eskimos und Abenteurer mit Waren, reparierte Fallen, betätigte sich als Briefträger. Seine Handelsreisen führten ihn nach Alaska und Kalifornien. Bald war Wälzel Besitzer eines eigenen Schiffes und scheint sich auf ein sorgenfreies Leben im Alter gefreut zu haben. Bis zu jenem Schiffbruch im Jahre 1924, der ihn aus seinem geliebten Polarkreis in das ferne und unbekannte Europa katapultierte. In Hamburg, seiner ersten Station in Europa, glaubte zunächst niemand den Erzählungen dieses selbsternannten Eskimo-Häuptlings. Zu unwahrscheinlich klangen seine Ausführungen. Doch einige Wissenschaftler hörten dem Seebären während seiner Vorträge in Kneipen zu und wunderten sich über seine genauen Ortskenntnisse von Gegenden, in die gerade die ersten Expeditionen aufbrachen. Jan Welzel musste in Europa wieder an Geld kommen, denn er wollte in seine Höhle in Neusibirien zurückkehren. Und da kam ihm der geniale Einfall. Er schrieb an die tschechische Tageszeitung Lidové Noviny, ob diese nicht Interesse an seinen Erlebnissen und Abenteuern hätte, und in der Tat, sie hatte. 100 Tage lang soll Jan Welzel zwei Redakteuren der Brünner Zeitung erzählt haben. Über 2000 Seiten Manuskript beschrieben diese und in mühevoller Kleinarbeit brachten sie die unzusammenhängenden Erzählungen des tschechischen Eskimos in Buchform. Das muss eine gewaltige Arbeit gewesen sein, denn Welzel soll in seinen Erzählungen dauernd von Sibirien nach Alaska, vom Eisbär nach Kalifornien, vom Jahre 1900 ins Jahr 1920 gesprungen sein, dass die beiden jungen Journalisten wohl oftmals keine Ahnung hatten, worüber der alte Abenteurer da eigentlich gerade sprach. 1930 erschien das Buch 30 Jahre im goldenen Norden und wurde ein Riesenerfolg. Nicht nur in der Tschechoslowakei verschlang man das Buch. Es wurde in Englisch, Deutsch und viele andere Sprachen übersetzt. In den USA gewann es sogar einen Literaturpreis. Die Leser lasen die schier unglaublichen Abenteuer mit Spannung. Wissenschaftler runzelten eher die Stirn. Die neusibirischen Inseln, auf denen Welzel angeblich Eskimo-Häuptling war und Handel betrieb, galten als unbewohnt. Auch weitere Beschreibungen seiner Abenteuer waren den Gelehrten nicht geheuer, und so geriet Welzel in den Ruf, ein gerissener Hochstapler zu sein, der sich alles nur ausgedacht hatte. Vier Jahre verbrachte Welzel in Europa, seine Popularität war enorm. In der Tschechoslowakei wurde er sogar von Präsident Tomáš Masaryk empfangen. Die Vorworte für seine Bücher Eskimo Welzel, 30 Jahre im goldenen Norden und Auf den Spuren der polaren Schätze verfasste der bekannte tschechische Schriftsteller Karel Čapek. Diesem diente Welzel als Inspiration für eine literarische Gestalt in seinem Roman Der Krieg mit den Molchen. Als Welzel 1930 genug Geld zusammen hatte, reiste er erneut nach Kanada. Sein Ziel war Alaska und dann seine Höhle auf Neusibirien. Doch diese erreichte er nicht mehr. In den USA galt noch immer seine Ausweisung aus dem Jahr des Schiffbruchs und ein neues Visum konnte Welzel nicht erhalten. Und Neusibirien war inzwischen Bestandteil der Sowjetunion, was eine Einreise im Zeitalter der Reisepässe, Visa und Aufenthaltsgenehmigungen für den alten Ehren-Eskimo unmöglich machte. Welzel ließ sich im kanadischen Goldgräberstädtchen Dawson nieder. Ende der 30er Jahre verlor sich vorerst seine Spur. Erst Ende der 50er Jahre wurde in seiner alten Heimat bekannt, dass der bekannteste tschechoslowakische Polarreisende am 19. September 1948 im Alter von 80 Jahren dort verstorben sei. In Dawson liegt Eskimo Welzel begraben. Sein Grab soll die Touristenattraktion sein, die vor allem von Tschechen, die es in den hohen Norden verschlagen hat, aufgesucht wird.
Das war Katrin Bock mit der Sendreihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte. In 57 Ländern der Welt wurden einmal die Wagen exportiert, die in einer kleinen Stadt Nordmeerens das Licht der Welt erblickten. Mit Ausnahme der Antarktis durchkreuzen sie alle Kontinente der Erdkugel. Die Stadt, aus der sie stammen, heißt Kopřivnice, Nesselsdorf, und die Wagen tragen die Bezeichnung Tatra. Vieles über die Geschichte der Wagenherstellung erfährt man im Tatra-Museum in Kopřivnice, zu dessen Besuch sie Markéta Maurová und Lothar Martin in der Sendereihe Reiseland Tschechien einladen.
Touristensprechstunde.
Wir würden von Kopřivnice heute kaum erzählen, hätte nicht im 19. Jahrhundert die Industrialisierung dieses nordmährische Dorf ergriffen. Einen Umbruch in der Geschichte von Kopschivnice bedeutete die Gründung einer Steingut- und Tonwarenfabrik im Jahre 1812. Die Industrialisierung wurde jedoch nicht nur durch dieses im Laufe der Zeit sehr erfolgreiche Unternehmen repräsentiert, sondern vor allem durch die sogenannte untere Fabrik. Deren Begründer war Ignaz Schusterla. Er absolvierte seine Lehrzeit in Wien und um das Jahr 1850 eröffnete er eine Werkstatt, in der er mit zwei Hilfsarbeitern die ersten Kutschenwagen baute. Die hohe Nachfrage nach seinen Erzeugnissen veranlasste ihn, eine Kutschenfabrik zu gründen. Daraus entwickelte sich ein Riesenunternehmen, das nicht nur Kutschen, sondern später auch Eisenbahnwaggons, Automobile, LKWs und Flugzeuge produzierte. Mit der Entwicklung der Fabrik ging auch die Entwicklung der Gemeinde Hand in Hand, die 1910 zur Stadt erhoben wurde. Das Tatra-Museum in Kopschivnice macht seine Besucher gründlich mit der Geschichte des Automobilunternehmens bekannt. Mehr erfahren Sie von einem Mitarbeiter dieses Museums, Karel Rosenkranz.
Tatrovácké muzeum prakticky má své základy už v roce 1947, kdy v Kopřivnici.
Die Wurzeln des heutigen Tatra-Museums gehen bereits auf das Jahr 1947 zurück. Herr Emil Hanselka, gebürtig in Kopschivnice, hat damals das Lachische Museum gegründet, das der Lachai-Region gewidmet war. Erst nachdem der ehemalige hervorragende Tatra-Rennfahrer Josef Wernischowski hierher kam, begann man Automobile zu sammeln. Im Jahre 1967 übernahm das Tatra-Unternehmen dieses Museum dann in seinen Besitz. Und seit dem 1. Januar 1968 ist es das Tatra-Betriebsmuseum. Die Ausstellungen wurden schrittweise erweitert, bis es dazu kam, dass das Museum übervoll war. Es lag daher auf der Hand, dass etwas Neues entstehen musste. Und wenn etwas Neues, dann auch etwas Moderneres. 1997 wurde der Bau dieses neuen Museums vollendet, das auf der Grundlage moderner Museumstraditionen und Trends aufgebaut wurde. Es gibt hier 7 audiovisuelle Boxen, die einen Überblick über das bieten, was im Tatra-Betrieb in den vergangenen über 100 Jahren geschehen ist. Dies bezieht sich auf die Automobilherstellung, es wird aber auch die Produktion von Kutschen und Eisenbahnwagen erwähnt. Die Programme stehen auf Tschechisch, Englisch und Deutsch zur Verfügung.
Dává k dispozici návštěvníkovi programy, které jsou jak v češtině, tak v angličtině, tak v němčině.
Keine Angst also, dass Sie im Museum auf sprachliche Hindernisse stoßen könnten. Die Ausstellung dokumentiert 5 Etappen der Entwicklung der Automobilfabrik. Die Replik des ersten dortigen Automobils, Präsident, ist eine der 52 ausgestellten Personen-, Sport- und Lastkraftwagen. Das Original dieses Unikums findet man in der Sammlung des Nationalen Technischen Museums in Prag. Der Präsident wurde 1897 in Kopschivnice hergestellt. Es handelte sich um das erste Automobil nicht nur in den tschechischen Ländern, sondern im ganzen ehemaligen Österreich-Ungarn. Der Wagen konnte eine Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern erreichen, hatte 2 Geschwindigkeitsstufen und keinen Rücklauf. Kurz darauf kam auch der erste Rennwagen, der im Auftrag von Baron Liebig hergestellt wurde. Seit 1921 wurde im Tatra-Unternehmen eine neue Idee geboren. Ein Team von Konstrukteuren arbeitete 2 Jahre lang am Projekt eines leichten Volksautomobils mit einer langen Lebensdauer. Das Ergebnis dieser Bemühung war der Tatra 11. Das anfängliche Misstrauen der Kunden wurde bald durch zahlreiche Sporterfolge überwunden, bei denen besonders die Autorennfahrer Wermischewski, Huckel und Sponner triumphierten.
Takovým převratným rokem byl rok 1923, kdy byl postaven první kopřivnický automobil centrální.
Ein Umbruchsjahr war das Jahr 1923, als das erste Automobil, das mit einem zentralen Tragrohr, mit einem luftgekühlten Motor vorne und mit Schwingungshalbachsen ohne Gelenke hinten ausgestattet war, produziert wurde. Sein geistiger Vater war Hans Ledwinka und dieses Konzept ging als das Tatra-Konzept des Autohauses in die Automobilgeschichte ein. Auf diese Konzeption stützt sich bis heute der Bau der schwersten Lastkraftwagen Tatra. Natürlich wurde sie inzwischen weiterentwickelt und modernisiert.
s tím, že samozřejmě koncepce byla dál rozvíjena a modernizována.
Unter strenger Geheimhaltung wurde in Kopřivnice in den 30er Jahren ein neuer PKW-Typ entwickelt. Im Herbst 1934 wurde dann auf dem Autosalon in Paris der Tatra 77 vorgestellt. Vertreter der Expertenöffentlichkeit konnten den technischen Angaben kaum glauben, die behaupteten, dass der Wagen mit einer 60 PS Leistung eine Geschwindigkeit von 150 Stundenkilometern erreichen kann. Das Automobil schaffte das tatsächlich, und zwar vor allem dank seiner aerodynamischen Form. In der Zwischenkriegszeit, von der gerade die Rede war, trugen die Wagen bereits die Bezeichnung Tatra. Früher war dies jedoch nicht der Fall.
Název této kopřivnické továrny byl německý, protože původní řeč byla tady.
Der ursprüngliche Name dieser Fabrik war deutsch, weil man hier früher Deutsch sprach. Kopřivnice hieß damals Nesselsdorf. Sei es die Firma Schusterla, die nach dem Gründer der Fabrik benannt wurde, oder später die Nesselsdorfer Wagenbau Fabrikgesellschaft. Die ersten Wagen aus Kopřivnice trugen die Bezeichnung NW Nesselsdorf. Erst im Jahre 1919 probierte Tatra seine Sechszylinderfahrzeuge aus und diese Wagen wurden in der Hohen Tatra getestet. Die Tests waren sehr erfolgreich. Die Fahrer kamen damals, es war im Winter, im Januar an Orte, wo man noch nie ein Auto gesehen hat. Sie kehrten daher angeblich mit der Idee zurück, dass es gut wäre, dieses Erzeugnis nach dem hohen Gebirge, nach der Tatra zu benennen. Das ist aber ein Märchen, das überliefert wird. In der Tat gilt Folgendes. Nach dem Ersten Weltkrieg, als die Tschechoslowakische Republik entstand, änderten zahlreiche Fabriken und Unternehmen ihre Bezeichnung und erhielten tschechische Namen. So kam es dazu, dass die Autos aus Kopřivnice, die ersten 4-Tonnen-LKWs, bereits im Jahre 1919 den Namen Tatra auf der Tür stehen hatten. Und dann, 1923, erschien dies als das offizielle Unternehmenszeichen.
Für einen breiten Ruhm der Marke Tatra sorgten besonders zwei Weltreisende und Publizisten, Jiří Hanzelka und Miroslav Zikmund. 1947 bis 50 unternahmen sie mit dem Wagen Tatra 87, einem direkten Nachfolger des bereits erwähnten Tatra 77, eine Studienreise nach Afrika, Süd- und Lateinamerika. In den Jahren 1959 bis 64 reisten sie dann mit zwei Wagen der Marke Tatra 805 durch Europa, Asien und Ozeanien. Über ihre Reisen berichteten sie in regelmäßigen Rundfunk- und Zeitschriftenreportagen und verfassten mehrere Bücher, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. Mittelamerika zwischen zwei Ozeanen, Südamerika zwischen Paraná und Rio de la Plata, Afrika, Traum und Wirklichkeit sind einige davon. Ihre Erlebnisse fassen sie auch in 4 abendfüllenden sowie 147 Kurz- und Fernsehfilmen zusammen. Sie erzählten darüber im Rahmen von etwa 2000 Vorlesungen, Diskussionen und diversen Treffen. Diese beiden Reisenden wurden natürlich in der Ausstellung im Kopřivnice Museum nicht vergessen.
Das hier sind die zwei Wagen, mit denen Zikmund und Hanzelka ihre zweite Reise im Jahre 1957 unternahmen. Es sind die Fahrzeuge vom Typ 805, deren Bau damals vollendet wurde. Das eine, das silberne mit dem blauen Dekor, wurde als totales Wrack vom Dakar-Rennfahrer Karel Lobpreis irgendwo entdeckt. Dieser Mann fährt bis heute die Dakar-Rallye, daneben sammelt er aber auch alte Tatra-Wagen und restauriert sie. Er hat also einen der 805er-Wagen in diesen schönen Zustand gebracht. Der zweite Wagen steht hier daneben und gehört dem Museum. Sie unterscheiden sich nur im Dekor. Der eine ist blau, der andere ist rot.
Und noch ein Ausstellungsstück hat uns Karel Rosenkranz gezeigt. Nicht nur Zikmund und Hanzelka, sondern auch der Rennfahrer Karel Lobpreis hat durch seine Abenteuer in den Wüsten Afrikas den Namen Tatra berühmt gemacht.
Der letzte LKW in dieser Ausstellung ist der Wagen 815, mit dem Karel Lobpreis im Jahre 1988 zum ersten Mal in der bekannten Rallye Paris-Dakar siegte. Dies gelang ihm bisher schon 6-mal und außerdem erkämpfte er auch ein paar zweite und dritte Plätze bei dieser Rallye.
In der Ausstellung kann man nicht nur Autos besichtigen, sondern auch rund 60 Modelle in Vitrinen. Dazu gehören diverse Projekte oder auch realisierte Modelle sowie über 20 Motoren bzw. Fahrgestelle, die in Tatra-Wagen benutzt wurden. Dokumentiert wird aber auch die Herstellung von Kutschen, Eisenbahnwaggons, Militärfahrzeugen und Flugzeugen, die ebenfalls zur Tatra-Geschichte gehören. Besuchen Sie daher selbst Kopřivnice, um sich mit eigenen Augen vom Ruhm der Marke Tatra zu überzeugen.
Sie hörten die Senderei Reise nach Tschechien mit Markéta Mobrová und Lothar Martin. Und damit ist diese Sendung beendet. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Martina Schneiberková. Sie hörten Radio Prag, die Sendung des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8:30 na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12:30 na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13:30 na frekvenci 13 580 kHz a také od 15:30, 17:30 a 19:30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8:30 a v 15:30. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17:30. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23:30 na frekvenci 9440 kHz, od 1:30 na frekvenci 6200 kHz a od 2:30 na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23:30 na frekvenci 11615 kHz a od 1:30 na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytí.